wenn ich reingehe und ich sehe das Ende nicht.
Oh ja, schön. Das ist aber auch gut ausgedrückt.
Und ich gucke nach oben und sehe nur einen gewissen Teil des Himmels.
Reingezwitschert. Der Vogel-Podcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans. Wir freuen uns riesig, dass ihr hier seid. Wir, das sind mein werter Kollege gegenüber.
Martin, hallo.
Wink doch mal Martin für alle. Und genau, ich bin's, Fabian, und wir freuen uns riesig, heute mit euch wieder hier zu sein. Und Martin, ich würde sagen, wir starten direkt. Alles gut, bist du bereit für eine neue Folge?
Ich bin bereit. Ich habe einige Fragen an dich, muss ich gestehen. Zum einen, wir haben ja heute die 45. Folge und du bringst ja immer schöne Vogelfacts mit. Ja. Was hat denn 45 Schuppen an den Zehen oder Haare am Kopf?
Ich habe zwei mitgebracht. Einmal politische Sachen. Einmal 45% der deutschen Natura 2000 Gebiete sind marine Flächen, also Natura 2000, kurze Erklärung, das ist so ein Schutzgebietsnetz von der Europäischen Union. Und die zweite Sache ist, bis 2045 soll Deutschland nach deutschem Klimaschutzgesetz klimaneutral sein. Mhm. Also sind wir mal sehr gespannt, ob das klappt. Also
ambitioniert.
Bis 2045 klimaneutral und bis 2050 sogar negativ. Mhm. Ich bin sehr gespannt.
Ich bin sehr gespannt auch. Und ich habe auch noch eine andere Frage an dich. Mal gucken, ich habe hier nämlich eine Requisite mitgebracht, ob du den Hint verstehst.
Oh, das ist, also ich sehe ein Stofftier von der süßen Ente von der Sendung mit der Maus.
Kannst du dir vorstellen, in welche Richtung meine Frage abzielt?
Nee. Ob ich das geguckt habe?
Nee.
Ach so, okay. Martin plüscht gerade mit dem Kopf so ein bisschen rum und die Anspielung ist die Plüschkopfente. Jetzt habe ich es verstanden.
Ganz genau, ja.
Okay, sehr raffiniert, Martin, sehr raffiniert. Okay, kurzer Hintergrund. Was ist das hier wieder für zwei Nerds? Also wir nehmen ja auch immer ein bisschen Vorlauf auf. Das heißt, bei uns ist es noch ein bisschen aktueller. Trotzdem ist es einige Wochen her, dass in den Niederlanden eine Plüschkopfente, das ist eine ganz, ganz seltene, hübsche, tolle Ente, die eigentlich da so Alaska, Sibirien, Beringsee, also eine Ecke, wo man auch irgendwie nie hinkommt, überwintert und brütet. Und die jetzt in den Niederlanden, seit, ich glaube, 13.01. oder so, meine ich, war der erste Nachweis, vor der niederländischen Küste. Ich habe das auch gesehen. Ich war selbst noch nicht da, aber einige Freunde von mir. Und da waren wohl auch, also die ist in der Nähe von der Küste, die kann man von Texel, glaube ich, aussehen. Und da waren tausende Leute aus mindestens 15 verschiedenen Ländern, also schon.
Genau, und meine Frage war, ob du da warst, aber
ja,
du warst nicht
ich
da
war
selbst.
Nicht da.
Okay.
Ich war nicht da.
Ja, ist dann doch auch ganz schön crazy, aber ist schon selten. Ja. Und uns auch ein hübsches Tier, es war auch ein Erpel im Prachtkleid. Ne?
Ja, ja.
Also wäre schon ein schöner Anblick gewesen. Ja, ich würde sagen, damit leiten wir mal ins Thema der heutigen Sendung ein. Heute werden wir nämlich über einen ganzen Lebensraum mal sprechen. Und zwar über das Thema...
Sag's noch nicht. Ich wollte nämlich dazu noch sagen, dass wir eine Umfrage Weihnachten gemacht haben bei Spotify. Wir machen da immer so Umfragen, macht da gerne mal mit. Und natürlich gucken wir uns das auch an. Und wir haben bei der Weihnachtsfolge gefragt, was wünscht ihr euch gerne so für Themen? Haben so verschiedene Blöcke gemacht. Und Platz Nummer 1 und Platz Nummer 2 waren Vogelstimmen mit 22% und Folgen zu ganzen Lebensräumen. Das wurde auch eben sehr gewünscht. Und dem kommen wir jetzt nach, liebe
genau.
Reingezwitschert Fans.
Und wir fangen an mit dem Wald, wie es ja auch schon der Titel der Episode verrät. Der Wald ist ja, glaube ich, einer der beliebtesten Aufenthaltsorte überhaupt für viele von uns, also für Menschen, aber auch für Vögel. Es gibt ja Arten, Waldvogelarten, die also speziell an diesen Lebensraum angepasst sind. Und ich glaube, wir alle profitieren vom Wald in derselben Art und Weise. Also wir machen Spaziergänge, wir nutzen das für Erholung, für Tourismus, wir gehen wandern. Der Wald ist bei ganz vielen von uns geprägt durch Märchen und Erzählungen. Also viele haben, glaube ich, auch Angst vor dem Wald, also vor tiefen, wilden Wäldern.
Auf jeden Fall was Mystisches.
Was Mystisches, ne?
Und nicht zu vergessen, wir kriegen Schatten und Kühle durch den Wald, bessere Luft, ne? Gerade wenn man jetzt in der Großstadt ist. Und eben auch, ne, wir alle haben irgendwas aus Holz zu Hause. Das ist eben der Rohstofflieferant, vielleicht Nummer 1, ich weiß es nicht, ja?
Ja, schon, kann man es, glaube ich, schon so sagen.
Nahrung, Wasser, Holz ist schon wichtig, ja.
Ne, und natürlich auch ein Klimaverbündeter, weil Wald in der einen oder anderen Form auch immer CO2 speichert. Aber der Wald ist natürlich auch gefährdet, genauso wie die Tier- und Vogelarten, die darin leben. Und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen.
Aber zuerst gibt es natürlich wieder eine Frage von euch. Und die werde ich jetzt einmal vorlesen für dich, Martin. Die kam von der K-Family. Das ist die Kelly Family.
Ja, stimmt.
Und nein, das haben wir jetzt mal so ausgeblendet. Per Spotify Ende November. Und sie fragt eine Frage zum Thema Raben- und Nebelkrähen. In Potsdam kann man gerade nebeneinander Saatkrähen als Wintergäste, Nebelkrähe und Rabenkrähe sehen. Verschiebt sich die Grenze zwischen Nebelkrähe und Rabenkrähe nach Osten oder sind diese Rabenkrähen als Wintergäste im Osten? Ja. Martin, was sagst du dazu?
Also ich fand das eine interessante Frage. Ich komme ja auch aus Berlin. Also Potsdam und Berlin sind ja Grenzen ja aneinander sozusagen. Also ich mache ähnliche Beobachtungen hier. Also wir haben ja hauptsächlich im Berlin-Potsdamer Raum die Nebelkrähe. Und Nebel- und Rabenkrähe sind eng miteinander verwandt. Ich glaube, je nach Autorenschaft werden sie entweder noch als Unterarten betrachtet oder eben als eigene Arten. Aber ich glaube, allgemein sind sie jetzt als eigene Arten ja, akzeptiert. Und ja, diese Trennung, die rührt noch aus der letzten Eiszeit, als also Gletscherzungen aus Skandinavien bis ins norddeutsche Tiefland kamen und dann sozusagen die ursprüngliche Krähenpopulation geteilt haben in eine östliche und eine westliche Population. Und der Zeitraum war genügend, um also da bestimmte genetische Veränderungen hervorzurufen, sodass zum Beispiel die Nebelkrähe eben grau und schwarz ist und die Rabenkrähe nur schwarz.
Und wobei sich bis auf dieses Aussehen tatsächlich ganz, ganz wenig nur genetisch bei denen unterscheidet. Also die sind wirklich genetisch ganz, ganz nah aneinander, bis auf eben minimale, irgendwie unter 1%, wo eben auch das Aussehen eine Rolle mitspielt. Und es gab auch früher so einen Begriff von der Aaskrähe, wo man die beiden zusammengefasst hat. Und was ich noch ganz spannend finde, ist eine Hommage hier an alle Biolehrerinnen und Biolehrer, weil das ist so ganz typisch die Artbildung, wie sie leibt und lebt und ist auch gerne in Biobüchern drin bei den beiden Arten.
Und diese beiden Populationen haben sich auch nach dem Rückzug des Eises nicht vermischt, also bis heute nicht. Allerdings muss man sagen, es gibt eine Hybridzone und die verläuft genau durch Deutschland, also so entlang der Elbe und dann durch Mecklenburg-Vorpommern. Und da gibt es dann immer wieder Verpaarung zwischen beiden Arten, also sie können sich noch miteinander verpaaren und auch fertile Nachkommen erzeugen. Und da gibt es sozusagen Mischformen, die man auch regelmäßig im Berliner Raum zum Beispiel sieht. Und jetzt aber zu deiner Frage, ob im Winter die Rabenkrähen vermehrt umherziehen. Ich würde sagen, nein. Ich habe gelesen, dass sie einen relativ geringen Drang haben, umherzuwandern. Es gibt immer mal einzelne Individuen, die ja ein bisschen weiter weg aus dem angestammten Gebiet sozusagen ziehen. Aber in der Regel bleiben sie relativ stationär dort, wo sie eigentlich auch groß geworden sind oder ihre gesellschaftliche Gruppe haben sozusagen. Und ja, also es gibt auch tatsächlich in Berlin 1 bis 3 Brutpaare von Rabenkrähen, habe ich in der roten Liste gelesen. Die ist zwar schon ein bisschen älter, von 2013, aber also es ist nicht unwahrscheinlich, dass man auch im Potsdamer Berliner Raum Rabenkrähen sieht.
So. Also schaut mal genau hin, gerade wenn ihr in dieser Elbe-Region in der Hybridisierungszone unterwegs seid, die sehen dann so ein bisschen dunkler, aber sind auch noch ein bisschen grau, also haben dann Merkmale von beiden Arten. Und es gibt teilweise diese Hybridisierungszonen, die teilweise 150 Kilometer breit sind. Also das streut sich schon. Ja, eine spannende Frage. Vielen Dank dafür.
Die Vogelnews.
Kommen wir jetzt zu den Vogelnews. Martin, du hast die erste News mitgebracht. Es geht um den Dünnschnabelbrachvogel. Die erste Kontinentalart in Europa ausgestorben. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich würde mal davon ausgehen, dass ihr schon von dieser Nachricht gehört habt. Die ging nämlich ganz schön viral, möchte ich mal sagen, durch die Medien. Wir wollten das aber trotzdem nochmal aufgreifen, einfach um nochmal zu erklären, was eigentlich dahinter steckt. Genau, wie du schon gesagt hast, es ist die erste Vogelart, die in der Westpaläarktis auf dem europäischen Festland ausgestorben ist oder als ausgestorben erklärt wurde. Und die letzten beiden Arten, wo das der Fall war, sind der Riesenalk und der Kanaren-Austernfischer. Und das Interessante ist, beim Dünnschnabel-Brachvogel, der sieht dem großen Brachvogel, also dem Brachvogel, sehr ähnlich. Aber das ist nochmal eine Art, die eigentlich aus Zentralasien kommt. Man wusste eigentlich nie so richtig, wo der brütet. Ich glaube, den letzten Gelegenachweis hatte man aus Russland. Aber man hat dann anhand von Isotopenanalysen festgestellt, dass er wahrscheinlich aus Zentralasien kommt, also Kasachstan in der Gegend. Aber die Art hat auch in Europa überwintert, also im Mittelmeerraum, in Nordafrika. Und da wurde der Dünnschnabel-Brachvogel das letzte Mal nachweislich gesehen, nämlich 1995. Und man ist dann aber schon davon ausgegangen, okay, die Art ist wahrscheinlich ausgestorben. Jetzt hat aber eine Gruppe, also eine forschende Gruppe, mal Analysen angestellt und die im November letzten Jahres dann auch veröffentlicht im Journal Ibis. Und die haben also das Aussterben dokumentiert und entsprechend analysiert und anhand von statistischen Methoden dann auch festgestellt, dass die Art zu 96% ausgestorben ist. Also vielleicht gibt es sie noch irgendwo, 4% Chance gäbe es noch rein rechnerisch. Aber ja, das ist eine traurige Nachricht, zeigt total. Aber auch, ja, wie global und international man auch denken muss.
Ja, ja. In Deutschland sind ja auch, es gibt ja auch die rote Liste und da gibt es ja auch die Kategorie 0 ausgestorben. Was ist, also kann man dann auch, dann redet man aber noch, da sind ja einige Arten und da reden wir noch nicht von, wir haben die und die Arten alle verloren. Wie ist das aufgestellt?
Ja, also das Interessante ist, da sind diejenigen Personen, die sich um die roten Listen kümmern, immer auch ein bisschen vorsichtig, konservativ. Eine Art wird erst nach 10 Jahren als ausgestorben erklärt, wenn sie also 10 Jahre nicht mehr mit einer Brut nachgewiesen werden konnte. Einfach um sicherzustellen, dass zum Beispiel Schutzbemühungen nicht vorzeitig eingestellt werden, sondern dass man die fortführt. Aber auch, weil einige Brutvögel oftmals in einem Jahr brüten und im anderen vielleicht nicht. Ne? Und deswegen wartet man also 10 Jahre, bevor man in der Roten Liste Deutschland eine Art für ausgestorben erklärt. Und vielleicht auch ein bisschen passend zum Thema Aussterben und Vogelgefahr, hast du noch eine Nachricht mitgebracht und ich lese mal vor. Feuerfrei auf rote Listenarten, Dortmunder Jagdmesse, Jagd und Hund.
Ja, also wieder, wir nehmen etwas zeitversetzt auf, aber es ist kein Grund, sich nicht etwas zeitversetzt nochmal drüber aufzuregen. Also es gab jetzt in Dortmund vom 28.01. bis Anfang Februar eine Jagdmesse und die war schon häufiger in Kritik wegen irgendwelcher zweifelhaften Jagdreisen. Und wieder gab es mindestens 12 Firmen, die den Abschuss gefährdeter Arten dafür sogar extra geworben haben. Also Reisen nach Serbien, Bulgarien, Frankreich, nach Montenegro und da wurde geworben mit dem Abschuss von Turteltauben, Knäkenten oder Pekassinen. Alles 3 rote Listearten vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet. Und es sind auch unsere Vögel, in Anführungsstrichen, nicht, dass das eine Riesenrolle spielt, aber es sind auch unsere Vögel, die teilweise Richtung Osten oder Richtung Frankreich natürlich in den Süden ziehen. Und dann gibt es da so Werbesprüche wie, ja, selbst durchschnittliche Schützen können irgendwie mit einer Tagesausbeute von 20 Stück rechnen, erfahrene eher irgendwie doppelt so viel oder sowas. Und auch wer Papageitaucher schießen will, wird da fündig oder sogar Robben. Ich meine, Papageitaucher international gefährdet, -70% in den letzten 50 Jahren, also auch leider extrem unter dem Klimawandel. Ja, und da kann man sich dann eine Reise buchen und die halt abknallen. Also ja. neben dem ganzen Großwildkram, ne, wo man Raubkatzen und dann ist dann auch noch sowas wie Gatterjagd, wo die dann in Käfigen und dann werden die da abgeschossen, sogar an einer Futterstelle und das Krönchen ist noch. Das Krönchen der Heuchelei ist, die Jagdmesse läuft unter dem Motto internationaler Trendsetter und Taktgeber für die Verbesserung des Artenschutzes und einer ethisch einwandfreien Jagdkultur. Da kannst du dann hingehen, kannst dir deine Löwen, deine Büffeljagd, deine Papageitaucher, Robbenjagd, was auch immer dir buchen. Also da atmen wir jetzt mal tief durch.
Ja, da kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Ja.
Da muss ich auch gleich an die News denken, die auch ziemlich viral ging durch die Medien. Jetzt aktuell, nämlich Trump Jr., der Sohn von dem neuen Präsidenten der USA, der ja in Italien auf Vogeljagd war und da in einem Video, glaube ich, zu sehen ist, umgeben von mindestens einem Dutzend verschiedener Enten und Gänsearten, Halbgänsearten, ja. Rostgans war zum Beispiel mit drin.
Genau. Ja, da hat er noch gesagt, also man sieht da ganz viele Pfeifenten liegen und ich glaube Krickenten liegen da und Stockenten und dann halt auch so eine Rostgans. Hat er auch irgendwie noch gesagt, übersetzt so, oh, das ist aber eine komische Ente, da weiß ich nicht mal den Namen auf Englisch. Also eine geschützte Art auch geschossen und ich glaube, da kann man sogar einen Zungenbrecher draus machen. Also ohne Lizenz im geschützten Gebiet auf eine geschützte Art geschossen. Also so zumindest der Vorwurf von der italienischen Behörde. Also es ist im Po-Delta da ungefähr gewesen. Also guckt da gerne mal auf die Seite vom Komitee gegen Vogelmord. Ich darf mich gerade nicht in das Thema Trump-Familie, glaube ich, jetzt aufregen.
Deswegen beenden wir mal diese Rubrik hier an der Stelle und verweisen euch auf die Shownotes für mehr Infos.
Thema der Woche.
Ja, Thema der Woche, der Lebensraum Wald. Fabian, ich will gleich mal mit einer Frage einsteigen. Ich habe das Ganze so ein bisschen als Quiz auch für mich und für dich vorbereitet.
Okay.
Allerdings ohne, dass ich dir Antwortmöglichkeiten vorgebe, so wie in der Möwenfolge. Aber ich denke, du wirst dich gut schlagen.
Klingt fair,
vielleicht meine erste Frage, was ist denn für dich ein Wald? Wie würdest du denn einen Wald definieren?
Also ich weiß auch durch mein Studium, dass das, oder laut Waldgesetz, dass jeder bestockte, ein paar Bäumchen quasi als Wald gilt. Also für mich würde ich sagen, ist das schon, wenn ich reingehe und ich sehe das Ende nicht.
Oh ja, schön. Das ist aber auch gut ausgedrückt.
Und ich gucke nach oben und sehe nur einen gewissen Teil des Himmels. Irgendwie so würde ich das definieren.
Ja, genau. Und ich glaube, es gibt auch nicht die eine Definition, weil es spielen ganz viele Faktoren mit rein. Also zum Beispiel, du hast es gerade gesagt, der sogenannte Überschirmungsgrad. Also wie sehr sind die Baumkronen verdecken sozusagen den Himmel, ne? Oder die Flächengröße. Die Baumhöhe spielt auch eine Rolle, Pflanzenformation und natürlich auch das Mikroklima. Also so ein Wald, wenn er groß genug ist, dann hat er auch ein eigenes Mikroklima, ne? Also fand ich nochmal ganz interessant, weil für viele ist so der Wald selbstverständlich. Aber was bedeutet das eigentlich, ne?
Es gibt auch durchaus Wald, wo ich reingehe und sage, okay, offiziell, also wenn man da so eine Fichtenmonokultur sieht, für mich ist es da eher wie so ein Maisacker und nicht unbedingt wie ein Wald.
Und ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die meisten Wälder bei uns und ich glaube auf der ganzen Welt oder zumindest in Europa sind ja eigentlich Forste sogenannte, ne? Und Forste sind ja wirtschaftlich betriebene Flächen. Also wie die Landwirtschaft wird bei der Forstwirtschaft eben Holz angebaut. Und deswegen kommt es eben oft dazu, dass wir diese Monokulturen haben, die du ja gerade angesprochen hast, aus Kiefern und Fichten. Und da sehen wir ja auch in letzter Zeit, dass das natürlich auch Nachteile mit sich bringt.
Vielleicht auch die Bilder gesehen, wo wirklich flächenweise alle Bäume krank sind und gefällt worden sind. Es sieht wirklich furchtbar aus. Also da könnte man sagen, ja okay, das Fichte, das wächst ja sehr schnell und deswegen haben wir das angebaut. Aber, und dafür sind Monokulturen auch eben prädestiniert, wenn dann zum Beispiel einmal so eine Krankheit ist oder die Baumart, wie jetzt die Fichte, verträgt die durch den Klimawandel die erhöhte Trockenheit, Stürme nicht und auch Flachwurzler, muss man dazu sagen. Und dann kommen halt Schädlinge wie der Borkenkäfer. Der Baum hat nicht genug Flüssigkeit, kann nicht mit Harz sich dagegen wehren und wird einfach vom Borkenkäfer und von Stürmen und allem Möglichen vernichtet. Und ja, so hat es sich zugetragen, zum Beispiel in NRW bei uns im Sauerland. Aber hier in der Umgebung bestimmt auch bei Flächen, ne?
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Es gibt ja verschiedene Waldtypen und die Fichte, die wird ja oft auch im Tiefland angebaut, kommt aber natürlicherweise im Gebirge vor. Also das ist auch so ein Fakt, die ist auf Tieflandklimate eigentlich gar nicht angepasst, ne? Und wir haben ja so grob Laubwald, Mischwald und eben Nadelwald. Es gibt aber auch dazwischen noch ganz viele verschiedene Standorttypen von Wäldern mit ganz speziellen Pflanzengemeinschaften. Und da haben wir gleich etwas Passendes für euch. Jetzt kommt Werbung. Fabian, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich im Wald bin, dann gucke ich tatsächlich nicht nur nach Vögeln, sondern vor allem auch nach Pflanzen. Ich will nämlich immer wissen, was blüht denn da eigentlich? Was wächst denn da? Und manchmal ist das ja gar nicht so einfach mit der Bestimmung von Pflanzen. Also ne, die sehen sich manchmal sehr ähnlich. Und es gibt auch eine große Auswahl an Bestimmungsbüchern und unser Partner Kosmos Verlag hilft da weiter.
Kosmos feiert nämlich ein blühendes Jubiläum. Der beliebteste Naturführer Deutschlands wird 90. Die 61. Auflage des populärsten Standardwerks zur Pflanzenbestimmung, Was blüht denn da? Von der Autorin Margot Spohn. Und ich muss sagen, es ziert auch mein Regal. Und ich freue mich, das zu präsentieren. Und zum Geburtstag möchten wir den Titel hier einmal euch ans Herz legen. Und es wurde neu eingekleidet, hat ein frisches Cover und der Inhalt wurde aktualisiert.
Ja, das Werk beinhaltet über 800 Blütenpflanzenarten und die könnt ihr vor allem sehr einfach mit dem Kosmos Farbcode bestimmen. Und ganz neu, auch speziell entwickelt, ein Artenquiz in der Kosmos Plus App.
Damit seid ihr also perfekt für die Frühjahrsexkursion vorbereitet. Schaut doch mal vorbei bei www.kosmos.de und natürlich überall da, wo es Bücher gibt.
Ende der Werbung.
Ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Sonderformen auch von Waldtypen. Und zum Beispiel gibt es einen, ich spiele dir mal eine Stimme vor, Fabian.
Okay. Martin, ist sehr ungewohnt, dass du heute der Mann
Ich weiß nicht, der Master of Tablet bist. Bin. So, und mal gucken, ob ich das hier überhaupt handeln kann.
Ja, ich weiß nicht, was kommt. Also Martin hat sich da irgendwas überlegt.
Genau, ich dachte mir, ich spiele dir mal eine Vogelart und du sagst mir, um welchen Waldtyp es sich handeln könnte.
Ach schön, das Quietschen auch noch dabei. Das Was kommt, glaube ich, vom gehört? Weibchen. Ne? Wenn man da den Pirol gehört und auch das, den quietschenden Sound. Und der Pirol ist für mich eher so ein Auwald, so ein sehr nasser Erlenbruchwald auch manchmal. Also ein offener, feuchter Galeriewald, würde ich sagen.
Sehr gut, sehr gut. Und dann habe ich hier noch einmal sehen, ob du den erkennst.
Okay, ja. Das ist ein Specht. Und er klingt zwar wie der Grünspecht, aber man hat so das Gefühl, die Batterie geht so alles.
Das ist eine schöne Beschreibung.
Und ja. Das ist der Grauspecht.
Kannst du dir vorstellen, mit welchem Waldtyp ich den hier assoziiert habe?
Ja, das ist auf jeden Fall eher Mischwald. Und also ich kenne den vor allem auch in Flächen, wo Moore noch dazwischen sind und dann so lichter Mischwald. Das ist so meine Grauspecht-Assoziation. Hast du schon mal gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen. Ja. Nee, ich bin selten in Süd-Mitteldeutschland, da wo er hauptsächlich vorkommt. Also hier im Berliner Raum kommt er zum Beispiel gar nicht vor oder selten nur, glaube ich. Genau, aber ja, Moorwälder, genau. Und da haben wir oftmals Kiefern und Birken auch drin. Also das ist so für mich der Moorwald-Repräsentant.
Okay, puh, bisher.
Ja, bestanden. Du schlägst auch gut, aber das habe ich auch nicht anders erwartet. Fabian, wir haben ja vorhin erzählt, die meisten Wälder bei uns sind ja eigentlich Forste, also wirtschaftlich genutzte Wälder. Es gibt ja aber auch die sogenannten Urwälder und die gibt es ja nicht nur im äquatorialen Bereich, also in den Tropen, sondern auch bei uns. Hast du eine Ahnung, wie groß der Anteil der Urwälder bei uns in Deutschland ist?
Also wirklich, die noch nie irgendeine menschliche Maschine oder sowas gesehen haben. Boah, ich hätte gedacht, dass in Europas letzte Urwälder so Pan-Skandinavien und Białowieża, der da in Weißrussland und so in Deutschland. Ich wusste nicht, dass wir in Deutschland noch Urwald haben. Vielleicht so ein bisschen Bayerischer Wald oder so. Also ganz, ganz wenig Prozent.
Ganz unter wenig, einem, oder? Unter einem, genau. Okay. Also laut WWF sind es 0,6%.
Okay,
also verschwindend gering. Es gibt alte Wälder tatsächlich, aber die sind in der Regel auch früher genutzt worden und sind halt länger schon aus der wirtschaftlichen Nutzung rausgenommen. Kennst du ein paar? Also fallen dir welche ein in Deutschland? Nationalparks zum Beispiel?
Wo? Bayerischer Wald, dann Schwarzwald, Steigerwald.
Denk mal ein bisschen nördlicher.
Im Norden gibt es ja keinen Wald.
Doch, der Nationalpark Jasmund zum Beispiel,
Jasmund,
auf Rügen,
ja,
ein alter Buchenwald.
Oder Hainich.
Hainich, genau, in Thüringen. Ja. Oder auch in Brandenburg gibt es den Grumsin, nördlich von Berlin. Das ist einer, der ungefähr 100 Jahre nicht mehr bewirtschaftet wurde, also Buchenwald. Genau, aber all die kommen so nah ran an den Urwald, richtig, genau. Vielleicht wisst ihr das, jedes Jahr bringt die Bundesrepublik und die Länder an sich einen Waldzustandsbericht heraus. Und auch im letzten Jahr gab es einen. In diesem Jahr gibt es auch schon einen vom Land Brandenburg. Der wurde jetzt im Januar 25 veröffentlicht. Und da wurde die Zahl der kranken Bäume genannt. Also da geht es darum, wie geht es dem Wald, wie geht es den Bäumen. Und tatsächlich ist es so, dass sich im Jahr 24 im Vergleich zum Jahr 23 die Anzahl der kranken Bäume verdoppelt hat. Also nur 15% aller Bäume in Brandenburg sind gesund. Kannst du dir vorstellen, welche Zahl das für Deutschland bedeutet? Also was schätzt du, wie viele Bäume sind gesund, gesamtdeutsch betrachtet?
Also wenn ich jetzt nochmal an das denke, was wir vorhin gesagt haben, mit den Forsten, gerade die Fichtenforste, die wirklich echt in Mitleidenschaft gezogen sind, ist vielleicht jetzt auch eine riesengroße neue Chance, jetzt mal auf nachhaltige Waldarten zu setzen und auf Mischwälder. Plus, wenn ich noch an das Eschensterben denke, also die Esche, eigentlich der, ich glaube, der dritthäufigste Baum nach Eiche und Buche, die mit so einem Pilz, eigentlich ein toller, also wirklich ein toller Baum, viele heimische Arten, die davon abhängig sind und eigentlich auch ein guter Klimabaum, also kommt gut mit den Schwankungen klar, aber da gibt es so einen Pilz seit ein paar Jahren aus dem asiatischen Raum und der rafft die alle dahin. Also die kommen auch noch dazu. Vielleicht nähert sich das Brandenburg-Modell ganz gut. Mhm. Vielleicht ein bisschen besser bundesweit, weil da noch dann die gesunden Mischwälder dazukommen. Also vielleicht nicht ganz so schlimm.
Ja, ganz genau, hast du recht. Also es sind 20%, sind gesund. Also einer von 5 Bäumen ist im Schnitt sozusagen gesund.
20%.
Noch, ne? Und das ermittelt man daran, wie zum Beispiel, wie licht die Krone ist. Also je mehr Blätter zum Beispiel verschwinden, je mehr man durch eine Baumkrone durchgucken kann, desto schlechter geht es dem Baum. Ne? Und ich glaube, die Beobachtung machen wir alle auch in den Städten in den letzten Dürrejahren, dass viele Straßenbäume und Parkbäume eben solche lichten Kronen haben oder kahle Äste sogar.
Ja.
Und du hast es gerade schon gesagt, jetzt kommen wir zwar ein bisschen weg von den Vögeln, aber das würde ich gerne nochmal mitnehmen. Du hast gerade Waldumbau und Arten genannt, die irgendwie geeignet sind. Weißt du zufällig, was der Baum des Jahres 2024 ist?
2025 meinst du?
25, genau, wir sind ja in 25.
Ja, weiß ich. Und da rege ich mich heute schon wieder auf, weil es ist die Roteiche geworden. Also die amerikanische Roteiche. Das ist das Quercus rubra, also eine amerikanische Art, die hier gar nicht ins Ökosystem gehört.
Ja, also kennt ihr vielleicht, hat rotes Laub, eigentlich ganz schön, aber hat eben auch die Tendenz, invasiv zu sein und sich in den Wäldern auszubreiten.
Sie ist vom BfN, vom Bundesamt für Naturschutz, auf der schwarzen Liste der invasiven Arten. Und wieso wird dieser Baum dann
Ne, also wird das so ein bisschen Klima, als Klimaheld ja, gefeiert, okay, ja. Aber die ganzen negativen Assoziationen, die man noch zu dieser Art haben könnte, die werden zum Beispiel durch die Medien auch gar nicht so sehr kommuniziert.
Da geht dann nur die Waldkönigin durch und der, keine Ahnung, Forsttyp, der da hängt. Ja, also man muss bei der Roteiche, wenn ich jetzt hier meinen, das ist heute eine Folge, wo ich mich viel aufrege, das Laub zum Beispiel, das verrottet auch gar nicht, weil nicht nur irgendwie unsere Insekten oder Vögel nicht an diesem, also nicht viel von diesem Baum haben, weil sie nicht den nicht kennen, sondern auch unsere Mikroorganismen, die das zersetzen. Also selbst die Zersetzer finden diesen Baum uncool, weil die können das Laub gar nicht verarbeiten. Das bleibt ewig liegen, ewig.
Und man muss auch dazu sagen, die biologische Invasion von Arten ist auch eine der 5 großen Gefährdungsursachen für den Verlust der Biodiversität. Das muss man an der Stelle auch mal festhalten. Ja, gut, aber kommen wir mal weg von den Bäumen.
Reingezwitschert sagt, uncool mit der Roteiche. Ja. Uncool.
Und wir kommen mal zu den Vögeln. Und zwar wollen wir auch mal ein bisschen beleuchten, wie geht es eigentlich den Waldvögeln? Also wir hören ja viel von den Agrarvögeln. Wir reden auch viel über die Agrarvögel. Und da wissen, glaube ich, die meisten von euch, dass es denen schlecht geht. Was würdest du sagen grundsätzlich? Wie geht es den Waldvögeln?
Also ich bin jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, ich kenne eine Studie dazu. Und da schneiden die Waldvögel deutlich besser ab, als es die Agrarvögel tun. Also die Agrarvögel viel schlechter als die, kann man auch nicht abschneiden. Mhm. Aber die Waldvögel bleiben relativ stabil. Einzelne, ich glaube, die häufigen Waldarten haben sogar einen Aufwärtstrend.
Genau, also man muss das natürlich auch mal artweise betrachten. Also nicht alle Arten haben einen Aufwärtstrend. Es gibt auch einige, da geht es ein bisschen bergab. Ne? Und die Gründe sind auch wieder mannigfaltig. Also für die positiven Entwicklungen, muss man sagen, sind es oft sogenannte Kalamitäten, also großflächige Ausfälle in Wäldern, also zum Beispiel durch den Borkenkäfer oder durch Stürme. Also alles auch Sachen, die durch den Klimawandel befeuert werden, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes.
Monokulturen, ja.
Genau. Ja, und Sukzession wird auch immer mehr zugelassen. Also Sukzession ist ja ein Begriff, der bezeichnet, dass sich zum Beispiel der Wald natürlich verjüngt. Also die Bäume sich selbst aussehen, dass ein Baum umfällt, liegen bleibt und die Lücke durch ja Jungwuchs wieder aufgefüllt wird. Also dass wir eine reiche Struktur haben an verschiedenen Altersstadien im Wald. Und der Waldumbau, den haben wir auch schon genannt, also ist etwas, was man gerade im Zuge der Klimakrise vorantreiben muss. Und da ist man auch schon dran. Und weniger Einschlag auch. Also Deutschland hat enorme Holzvorräte noch. Und das kommt vielen Vogelarten eben zugute. Und ja.
Diese freien Flächen, ich war selbst auch mal im Sauerland gucken und das ist teilweise echt toll, was sich da an Baumpieper oder Fietes, Wendehals sogar, also Arten angesiedelt hat auf diesen offenen Flächen, die jetzt gerade in diesem Sukzessionsstadium eben sehr interessant sind für die Vögelchen.
So, und einer Vogelart, der es gut geht, die werde ich jetzt mal vorspielen und ich möchte bitte, dass du mal errätst, wer das ist.
Das ist eine Taube, ja. Und zwar die Hohltaube, die nicht so heißt, weil sie dämlich ist, sondern die so heißt, weil sie in Wäldern gerne in Baumhöhlen brütet. Ja,
Hohltaube. Genau. Hohltaube, genau, der geht's gut, also verhältnismäßig, aber auch Arten wie zum Beispiel dem Mittelspecht und dem Kleiber, also auch die nehmen zu. Es gibt aber eben auch Arten, die nehmen ab oder stagnieren in ihrem Bestand und das ist zum Beispiel der Fittis, der Kernbeißer und der Grauspecht. Ja, und dann gibt's natürlich noch weitere Vogelarten und ich würde dir gerne noch eine vorspielen und mal gerne sehen, ob du die erkennst. Ich sage mal ja. Und vielleicht kannst du gleich noch erklären, was so typisch ist an dem Gesang, damit unsere Zuhörenden vielleicht auch zukünftig diese Art im Wald erkennen werden.
Ein Schnepper?
Ja, also rhythmisches Auf und Ab und nach hinten so eine abfallende Folge langsamer Töne.
Ja, also der Zwergschnepper ist dann süß mit so einer kleinen orangenen Kehle, ziemlich selten. Auch so ein Erlenbruch kenne ich den eher, aber auch so Laubwälder, ältere Laubwälder, ne, mit alten Eichen und sowas.
Genau, genau. Und hier in Brandenburg, glaube ich, noch relativ häufig, also in eben Buchenwäldern, wo auch älteres Totholz noch steht und so weiter. Und interessant auch, eine der wenigen Arten bei uns, die nach Südosten zieht im Winter. Ja. Also Richtung Himalaya. Ich weiß gar nicht, wie weit, ob bis zum Himalaya, aber zumindest Richtung Pakistan.
Wie Kamingimpel und so, dass die teilweise und Halsbandschnepper auch Richtung Indien auch ziehen. Und sehr, sehr, sehr spannend.
Okay, Fabian, vielleicht noch zu allerletzt, bevor wir das Thema abschließen, ein kleines Speed-Dating. Also nicht wirklich. Also ich sage jetzt mal noch ein paar Waldarten, also ein paar Waldvogelarten. Und du versuchst mal in so einem kurzen Satz, ein bis zwei Sätzen vielleicht, was Charakteristisches zu dieser Art zu sagen.
Okay.
Also, fangen wir mal an. Und das sind jetzt erstmal gefährdete Arten.
Also ein bis zwei Sätze. Oder wenn ich ganz schnell rede, kann ich auch mehr unterbringen? Oder?
Ja, ja. Irgendwas, was sie auf den Punkt beschreibt, sozusagen. Ah, okay. Auerhuhn.
Lustiger Gesang, aufgeblasene Männchen. Heidelbeeren.
Heidelbeeren, ja. Weißrückenspecht.
Oh. Selten, weißer Rücken und Alpen. Vorland. Mhm. Oder Alpen.
Wespenbussard.
Oh, was. Insektenjäger. Frisst auch manchmal vergorene Früchte und Langstreckenzieher.
Mhm. Ziegenmelker.
Es ist ein Minischnabel, denkt man erst, aber riesen Mundöffnungen und Heiden und Schafe, denke ich.
Mhm. Und noch ein paar andere Arten, die nicht unbedingt gefährdet sind, aber auch typisch für den Wald,
ja.
Nämlich die.
Ja, aber Ziegenmelker, die profitieren, glaube ich, auch von diesen Kalamitätsflächen.
Das ist richtig, ja. Genau. Und dann haben wir nämlich noch die Waldschnepfe.
Hm. Süß, bisschen dämlich und würmerliebend.
Würmerliebend.
Und super getarnt.
Mhm. Der Waldkauz.
Warte. Oh Gott.
Hände sind ein bisschen kalt, ne?
Okay, das ging auch schon mal besser. Ja, tolle Eule, schwarze Augen, Baumhöhlen.
Mhm.
Übrigens, ein schöner Beobachtungstipp, jetzt gerade so die kalte Jahreszeit, ist aber die Zeit der Eulen, also wo auch die Eulenbalz ist. Und auch am Tag kann man mal gucken, auch so Höhlen, die so 10, 15 Meter hoch sind, zur Sonne gerichtet im Wald, ob man dann und unten am Baumstamm gucken, ob man so ein bisschen Schmelz sieht oder mal ein Gewölle und dann gucken, ob man eine Tageseinstand, wenn die Sonne gerade rauskommt, dann sonnen die sich ganz gerne. Das sieht toll
aus. Was meinst du mit Schmelz?
Schmelz ist kein Schneeschmelz, sondern ist Kacke.
Genau, die weiße, ne?
Ja.
Noch eine, Schellente.
Oh, Baumhöhlen, Bassjumping und süße Balz von den Männchen.
Mhm. Auch eine Entenart, die man zum Beispiel auf Waldgewässern öfter mal sieht. Buchfink?
Würzgebier, denke ich. Also das ist der Merkspruch für den Gesang. Mhm, toller grüner Bürzel, weiße Flügelbinden und Bucheckern.
Und häufigster Brutvogel Deutschlands. Und ein letzter noch, der Schwarzspecht.
Na, da denke ich an Glü-Glü-Glü-Glü-Glü und an seinen schönen Gesang und an, denke ich, an seine unglaublich wichtige Funktion als Zimmerer von wirklich unglaublich vielen Vogelarten und Säugetierarten und Insektenarten, wo er die Höhlen zimmert, die andere Arten dann noch brauchen.
Ja, sehr schön. Also schön. Das war doch ein schönes Speed-Dating.
Fand ich auch, Martin. Hast du sehr schön vorbereitet.
Ein kurzer Abriss der mannigfaltigen Waldvogelwelt, die wir so bei uns haben. Und ja, damit kommen wir mal zum Abschluss des Themas. Ihr seht also, der Wald ist wichtig für uns Menschen, für die Erholung, aber eben natürlich auch für viele Tiere. Wichtig auch, und das vergisst man oft, für den Wasserhaushalt. Also das sieht man gerade in Dürrejahren. Der Wald hat eine enorme Rückhaltefunktion für Wasser, eine Speicherfunktion. Und wenn Wälder also krank sind oder nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten, dann hat das eben auch einen riesigen Einfluss auf den Wasserhaushalt und natürlich eine Rohstoffquelle auch. Ne?
Ja, also wir brauchen sie fürs Klima als Kohlenstoffsenke, wir brauchen sie, um unser Land, unsere Städte auch vor allem abzukühlen. Und gerade passiert ganz, ganz viel, ganz viele Entscheidungen müssen getroffen werden. Wie passen wir unseren Wald an? Wie machen wir das hoffentlich möglichst naturnah, wo natürlich auch die Wahlen bald eine Rolle spielen. Und ihr seht es auch in den Städten, dass gerade viel passiert. Ne? Also ihr seht vielleicht weiß angemalte Stämme als Sonnenschutz oder so Säcke, so Bewässerungssäcke unten an den Bäumen dran. Also auch da passiert mit der Hitze gerade ganz viel und wir müssen viel umdenken.
Und denkt auch immer bei der Nutzung von Holz daran, möglichst eine langlebige Nutzung zu wählen und nicht etwa so eine schnelle wie zum Beispiel das Verfeuern von Holz für die Wärmeproduktion. Das ist nämlich eine der Hauptursachen, warum unsere Wälder zum Beispiel immer mehr zurückgehen.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, da wollen wir euch gerne nochmal von den Ergebnissen der Stunde der Wintervögel 2025 berichten. Das war in der zweiten Januarwoche und es war insgesamt schon das 15. Mal, dass Wintervögel gezählt worden sind. Und danke an euch alle, danke an zahlreiche Teilnehmende. Und die Top 5 wollen wir euch gerne einmal präsentieren. Das sind die üblichen Verdächtigen. Also Platz Nummer 1. Na, ich fange hinten an. Platz Nummer 5, das muss ich sagen, wundert mich etwas, der Feldsperling.
Mhm.
Da kann ich auch nicht ausschließen, dass hier und da meine Verwechslung vielleicht da ist. Platz Nummer 4, die Amsel mit minus 18%. Platz Nummer 3, die Blaumeise mit -7%, genauso wie die Kohlmeise, +2, -7%. Und Martin, wer ist wohl +1?
+1 ist der unangefochtene Haussperling, zumindest
richtig,
bundesweit.
Bundesweit, aber auch mit einem stark rückläufigen Trend von -13%. Und ihr könnt euch jetzt schon mal eure Kalenderchen auf dem Handy oder analog rausholen und euch den 9. bis zum 11. Mai anstreichen als mindestens einmal eine Stunde zählen für die Stunde der Gartenvögel.
Und damit ihr nicht allzu schockiert seid, man muss an der Stelle noch sagen, die Minusprozentangaben sind immer im Vergleich zum Vorjahr.
Zum Vorjahr, stimmt.
Also das spiegelt nicht den Gesamttrend wider.
Wobei viele von den Arten, bei Amsel, Feldsperling, Spatz, alles Arten, die so ein bisschen, leider ein bisschen bergab gehen.
Ja, und dann noch etwas Schönes auch. Die Aktionswoche Torfreies Gärtnern steht an. Und zwar findet die statt vom 28. Februar bis zum 9. März. Initiiert wurde das Ganze vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und das Ziel ist natürlich, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema Torf. Und zwar vor allem Vorteile aufzuzeigen beim Torfverzicht im Garten. Und da sind Verbände mit drin, wie der NABU, aber auch Unternehmen wie Neudorf, kennt ihr vielleicht. Die schließen sich also zusammen und Neudorf ist das erste deutsche Unternehmen, was torffreie Erden angeboten hat und zwar schon vor über 20 Jahren. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei unter torffrei.info.
Noch einen Hinweis möchten wir euch gerne geben und zwar zur Rebhuhnkartierung 2025. Der Deutsche Dachverband der Avifaunisten, kurz der DDA, ruft aus zur Rebhuhnkartierung, und zwar ab dem 21. Februar bis zum 31. März zählen Ehrenamtliche in ganz Deutschland diese bedrohte Feldvogelart. Ziel ist es, bundesweit den Bestand und die Verbreitung zu ermitteln für einen besseren Schutz. Der ist auch dringend nötig, denn das Rebhuhn hat in den letzten 40 Jahren um ca. 91% abgenommen, also wirklich großer Handlungsbedarf. Und wir suchen euch als freiwillige Rebhuhnzählerinnen und Rebhuhnzähler. Unterstützt das Projekt. Ihr braucht kein Vorwissen zu haben. Es gibt eine genaue Anleitung, wie es funktioniert. Also schaut vorbei unter dda-web.de/rebhuhnkartierung. Und denkt dran, wenn ihr diese Folge hier pünktlich hört, in ein paar Tagen ist Bundestagswahl, schaut doch nochmal vorbei bei nabu.de/Bundestagswahl. Und wichtig, setzt euer Kreuz, stimmt für die Demokratie und da freuen wir uns bei Reingezwitschert. Drüber.
Und damit kommen wir zur letzten Rubrik der Folge, nämlich dem Vogel des Tages. Ich spiele sie erst einmal ab und zwar den Gesang. Heute habe ich nämlich mal die Kontrolle hier über das Pad.
Gefällt mir nicht, Martin. Gefällt mir nicht.
So, ich hoffe, ihr hört das so deutlich wie wir. Denn abhängig vom Alter könnte es auch sein, dass ihr vielleicht gar nicht so viel hört.
Das ist ein sehr hochfrequenter Ton, der von einem sehr, sehr kleinen Vögelchen abgesungen wird. Tja, Martin, ich muss sagen, wenn ich draußen unterwegs bin und da irgendwo Nadelbäume stehen und man darauf achtet, dann höre ich die meistens und dann ist es nicht so einfach, weil die meist ziemlich weit oben sind und sehr, sehr klein. Ich gestikuliere auch wild,
genau. Ihr
das sehen könntet. Und dann kann man aber auch, wenn man gezielt darauf achtet, kann man sie schon ganz gut entdecken.
Dann kann man sie auch sehen. Sie huschen dann so durchs Geäst. Und ich höre meistens neben dem Gesang eigentlich das hier, nämlich die Rufe. Mhm. Das finde ich sehr typisch für die Kiefernforst hier in Brandenburg. Genau, und in Bestimmungsbüchern liest man auch oft niedlicher Gesichtsausdruck, also im Kosmos zum Beispiel. Das finde ich auch ganz super süß.
Ich finde, es sieht aber auch ein bisschen stinksauer aus. Also wenn man so von vorne guckt, ist es auch irgendwie so ein bisschen...
So ein bisschen so die Mundwinkel so nach unten gezogen, genau. Aber du zückst auch gerade schon das NABU-Vogelbuch, denn
ja,
zum Thema hohe Frequenz akustische Wahrnehmung hast du nämlich noch einen kleinen Absatz aus dem NABU-Vogelbuch.
Genau, ich habe ein Kapitelchen geschrieben, und zwar Hörgeräte. Die Stimme des Wintergoldhähnchens ist so hoch, dass ältere Menschen sie oft nicht mehr hören können. Auch für geschädigte Ohren, zum Beispiel von BauarbeiterInnen oder MusikerInnen, ist sie schwierig wahrzunehmen.
Ja.
Ich habe auch einen befreundeten Orni, der war Schlagzeuger einer Metalband und der hört das Wintergoldhähnchen leider nicht mehr.
Ja. Aber man kann sie zumindest immer noch sehen, wenn man ein bisschen aufpasst. Genau. Ja, und das ist ja der kleinste und leichteste Vogel Europas oder teilt sich zumindest den Platz.
Wir haben es jetzt schon gesagt, oder?
Ja, ich wollte nur überleiten zum nächsten Punkt, nämlich je kleiner so ein Vogel ist, desto mehr Energie muss er auch aufbringen, um seine Körpertemperatur zu halten. Und ihr wisst ja aus unseren vergangenen Folgen, die ist ja bei den Vögeln relativ hoch. Und deswegen muss so ein kleines Vögelchen im Winter sehr viel fressen. Und ich habe in einem Buch gelesen, dass das dem Äquivalent von 27 großen Pizzen entspricht, die ein Mensch essen müsste. um einen Tag sozusagen zu überleben.
Oh, die sind so klein und so süß. Und die kuscheln auch manchmal noch. Die sind echt niedlich. Also das Wintergoldtier, wirklich goldiger Vogel. Übrigens Gold, gute Überleitung von mir selbst. Die Krone, dieser Mittelscheitelstreif, der ist bei den Männchen, ist das nicht nur gelb, sondern auch so orange durchsetzt. Das ist ganz spannend.
Mit dem Gesang gehen wir aus dieser, entlassen wir diese Rubrik, weisen euch nochmal auf den NABU-Account bei Instagram hin. Da könnt ihr noch mehr Infos zur Podcast-Folge finden.
Und wir hoffen sehr, dass ihr eine gute Zeit hattet, wo auch immer ihr das gerade gehört habt, dass ihr beim nächsten Waldspaziergang vielleicht darauf achtet, auf die Bäume, auf die Vögel und den Wald genießt und dass ihr was mitgenommen habt aus der Folge.
Abonniert gerne unseren Podcast, aktiviert das Glöckchen, sagt es weiter, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr.
Lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns bei vogelpodcast@nabu.de und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es heißt Reingezwitschert.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.